dass ihr ihn auch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und jetzt stellt sich offensichtlich die Frage, Manfred, ich habe dich gerade mit Google verglichen. Ich setze den Maßstab sehr hoch. Wie kam es dazu, dass du so ein Bibel-Google-Mensch wurdest? wie bist du so ein Mann des Wortes geworden?
Puh, das, wenn ich wüsste. Also ich bin hier in Fürth nicht nur geboren und aufgewachsen, sondern auch zum Glauben gekommen. In der Teestube, die es damals in der Altstadt gab, da waren völlig aus meinem gutbürgerlichen Hintergrund heraus völlig schräge Typen. Nur deshalb bin ich auch hin, also zum Thema schräge Typen, gibt auch Hoffnung für dich offensichtlich. Da war die Gegenwart Gottes einfach da. Da war die Gegenwart Jesu da und so bin ich Christ geworden, obwohl ich in meinem Leben nie fromm werden wollte. Aber Jesus war einfach da, habe ihm mein Leben gegeben, ohne das so genau zu verstehen und zu wissen. Es war ein Prozess. Und dann habe ich mir gedacht, wenn schon für Jesus leben, dann ganz. Ihr habt am Anfang so einen Trailer mit Hingabe. Genau das war's. Ich will diese Hingabe leben. Und was macht man, wenn man studieren will? Dann studiert man eben Theologie. Ich habe mir nie überlegt, dass ich dann wahrscheinlich Pfarrer werden müsste, sondern ich habe Theologie studiert wegen Jesus. Und diese Leidenschaft hat mich nie wieder verlassen.
Stark. Was würdest du jetzt sagen, waren so in diesem Weg, wo du auch die Bibel studiert hast, Theologie studiert hast, aber auch einfach die Bibel für dich gegessen hast, aufgenommen hast, was würdest du da auch einem Gläubigen, wie er hier sitzt, so mitgeben aus deinem Leben, wo du Erfahrungen gemacht hast, wie das nie verkopft werden oder nie zu verkopft wird, aber auch noch irgendwie am Boden bleibt, weil das fand ich auch so stark, als ich ihn schon im ersten Gottesdienst gehört habe, ich habe euch was voraus, dass man das ihm so abnimmt, dass das nicht einfach nur im Elfenbeinturm geschehen ist, sondern irgendwie eine ganz verkörperte Liebe zur Bibel ist.
Also ich denke, du musst authentisch sein, das ist das Wichtigste. Wenn du sozusagen Gaben hast, nachzudenken, nachzugrübeln, dann Halleluja, die hat dir Gott gegeben, dann kannst du auch Theologie studieren. Das musst du aber nicht. Wichtig ist sozusagen diesen Gott und dieses Wort, das seine Geschichte mit uns erzählt, zusammenzubringen. Und das hat für jeden ein bisschen einen anderen Weg. Aber sozusagen das, was Gott mit über Jahrtausende hinweg mit anderen erlebt hat, was in diesem Buch steht, wovon uns erzählt wird, das ist sozusagen wie ein Gegenüber, wie eine Wand, wo du immer wieder dein eigenes Leben hinspielen kannst und dann kommt der Ball unter Umständen ganz eigenartig zurück. Aber es ist spannend.
Erzähl uns noch, was machst du noch, außer in der Bibel zu lesen und zu studieren, den guten langen Tag?
Krimis lesen zum Beispiel, ab und zu Fußball gucken, allerdings nur am Bildschirm, weil immer wenn ich bei der Spielvereinigung war, wie es früher hieß, da haben die verloren, von daher bin ich dann immer hingegangen. Genau.
Oder mit deiner Frau walken gehen samstags, habe ich dich ja getroffen.
Genau, auch unter der Woche, ja.
Yes, richtig gut. Erzähl uns noch kurz, wie es dazu kam, dass du dann Pastor wurdest in der Nachbarstadt. Genau.
Okay. Also ich bin hier in Fürth, das muss man jetzt betonen, gläubig geworden, war hier auch in der Jugendgruppe und dann war ich zunächst in dieser Jugendgruppe, die ist dann älter geworden und hat eine eigene Gemeinde gegründet, also Gemeinschaft. Und da haben sie mich, ich war dann schon weg, ich war in Frankfurt, haben sie mich eingeladen, mit in die Leitung zu kommen, war ich also erst hier 7 Jahre und dann bin ich nach Nürnberg gegangen, da war auch eine Gemeinde, die uns eingeladen hat und da sind meine Frau und ich, die Ursel und ich, auch in die Leitung gegangen und so kam es dazu.
Und wir lieben auch Nürnberg, ne?
Wir lieben auch Nürnberger. Und das Lustige war, Gott verbindet ja das Getrennte, er versöhnt das Verfeindete. Und wie wir in Fürth in der Gemeinde aktiv waren, haben wir in Nürnberg gewohnt. Und als wir in Nürnberg aktiv waren, haben wir in Fürth gewohnt und wohnen immer noch hier.
Und jetzt ist er in der Allianz Nürnberg aktiv. Ich bin in der Allianz Fürth aktiv.
Genau.
Genau. Aber über das, was auf seinem Herzen ist und was er auch jetzt gerade schon dir so gesagt hat, wie wir rangehen können an die Bibel, wird er uns jetzt noch weiter mit hineinnehmen. Lasst uns unsere Herzen aufmachen. Wenn du noch kein Notizheft hast, dann kannst du dir gerne noch hinten am Eingang ein Notizheft holen. Es wird heute viel zum Mitschreiben geben und auch die nächsten Wochen werden inhaltlich richtig spannend. So kannst du gerne dein Notizbuch mit holen und mit dabei haben. Genau, Manfred, ich gebe dir noch den Stecker hier hinten und dann kannst du loslegen.
Okay, super. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Wenn ich euch jetzt frage, welche wollt ihr denn zuerst hören, dann antwortet ihr die schlechte, genau. Habe ich mit gerechnet, weil ihr seid gute Deutsche und als Deutsche sind wir im Grunde unseres Herzens Pessimisten. Wir wollen die schlechte Nachricht zuerst hören, dann ist das Schlimmste schon mal da. Wärst du Amerikaner, würdest du sagen, ich will die gute hören und die schlechte will ich gar nicht hören. Genau, die schlechte Nachricht, nachdem ihr sie gewollt habt, kriegt ihr sie auch. Heute geht es nicht um dich. Heute Morgen geht es tatsächlich nicht um dich, vielleicht am Rande, aber nicht zentral. Das ist die schlechte Nachricht. Wer sagt, ich bin heute hier, um mein Herz zu salben in Öl und in Butter weich zu schmelzen lassen, das wird nicht gehen heute Morgen. Die gute Nachricht ist, es geht heute Morgen um Gott und um seine Geschichte mit uns. Der Gott, den wir lieben und der uns liebt und der eine Geschichte hat, die so viel größer und gigantischer ist, als wir uns das überhaupt auch nur auszumalen wagen. Und du kommst also tatsächlich dann doch noch vor, bist Teil dieser Geschichte. Aber wir schauen heute den großen Bogen an und nicht sozusagen den kleinen Ausschnitt, der unser Leben ist. Und was ich mir wünsche, wäre Freude und Ehrfurcht vor dieser Geschichte, die Gott schreibt. Mit uns, mit dieser Welt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So eine liturgische Formel, die habe ich gerade gehört, die ist hängen geblieben. Okay, woran machen wir das fest? Wir machen das fest normalerweise zunächst mal an der Bibel. Und dann kennen wir die Bibel als Buch mit gedruckten Seiten und als fromme Leute lesen wir da drin, um sozusagen die Maßstäbe zu bekommen für unser Leben, Lebensregeln, heilige Vorschriften. Manche suchen auch nach Prophetien, zurzeit vor allem nach Endzeitprophetien und so. So gehen wir mit dem Buch um. Und behandeln das, also entschuldigt, dass ich das so ein bisschen grob sage, manchmal eher wie ein Moslem den Koran behandelt. Als heiliges Wort, das vom Himmel gefallen ist und das nun buchstäblich zu lesen und zu erfüllen ist. Ganz egal, ob man es versteht oder nicht. Die Bibel ist aber was anderes. Die Bibel ist primär eine Geschichte. Und diese Geschichte wird erzählt nicht in einem Buch, sondern in einer kompletten Bibliothek. Einer Reihe von Büchern, die zusammengestellt sind unter einem bestimmten Blickwinkel. Und weil die Bibel eine Bibliothek ist mit, in deiner Bibel gehe ich mal davon aus, 66 Büchern, ist eine enorme Vielfalt unter diesen Schriften. Die sind bunt, die sind unterschiedlich, die sind sogar, darf man gar nicht hier sagen an so einem frommen Ort, widersprüchlich. Die widersprechen sich punktuell. Das ist eine spannende, ganz spannende Sache. Warum? Weil das sind verschiedene Menschen, die ihren eigenen Weg mit Gott haben, die auch einen eigenen Stil haben, eine eigene Lebensphilosophie haben, die spezielle Umstände haben, die wieder ganz anders sind als die von anderen. Und all das spielt sich ab über einen Zeitraum von 1200 Jahren. Das ist gigantisch. Wir schaffen das in so einem Buch zusammenzubinden, aber es ist eigentlich viel zu groß für so ein Buch. Und diese ganze Geschichte hat aber auch einen roten Faden. Die ist nicht einfach nur wuchernde Vielfalt mit allen möglichen Aspekten, sondern sie hat einen grundlegenden Faden, eine Einheit, die alles zusammenführt. Und das ist, dass Gott gehandelt hat mit Menschen. Und deren Erfahrungen, deren Erlebnisse, deren Erkenntnisse finden sich in diesem Buch wieder. Und deshalb ist es vielfältig, weil Menschen unterschiedlich und vielfältig sind. Und Gott geht auf uns ein. Er offenbart sich nicht gleich am Anfang die volle Kanne und dann geht es nur noch darum, das zu machen, sondern Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, so wie die Menschen es verkraften. Ein klassisches Beispiel, Jakob, einer der großen Väter des Glaubens, hat zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen. Das ist noch nicht die volle Offenbarung Gottes. Kann ich aus eigenem Erleben bezeugen. Eine Frau reicht. Okay,
fortschreitende Offenbarung ist ganz wichtig. Denn wenn wir sonst verschiedene Stellen aus verschiedenen Offenbarungsstufen einfach zusammenmixen, kommt manchmal ziemlich gequirltes Zeug raus. Aber das nur am Rande. Das eine große Thema, das sozusagen Gott verfolgt, ist seine Herrschaft, sein Reich hier auf dieser unserer Erde zu pflanzen, wachsen zu lassen und immer weiter es groß werden zu lassen, bis es diese Erde erfüllt. Oder kurz gesagt, Gott richtet sein Reich auf. Jesus hat gesagt, als er kam, zusammengefasst, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe. Sie bricht jetzt konkret an. Das war sein Thema. Gut, zurück zu dieser Bibliothek mit ihren 66 Büchern. Die sind in zwei Sälen angeordnet. Wenn man sich so eine Bibliothek vorstellt, gibt es ja immer mehrere Räume. Meistens sind es große Räume, Säle. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist mal diesen Raum des Alten Testaments mit seinen 39 Büchern. Es gibt ja dann auch noch das Neue Testament, 27 Bücher, etwas kleiner, dafür moderner, bisschen für unseren Geschmack attraktiver. Das schauen wir heute nicht an. Okay, dieses Alte Testament hat seine Bücher in drei Abteilungen geordnet. Diese drei Abteilungen stelle ich uns in der Form der jüdischen Bibel vor. Da sind diese Bücher ein bisschen anders angeordnet, der Reihenfolge nach, als in unseren christlichen Bibeln. Das hat einen Grund und der Grund ist zunächst mal ein pädagogischer. Wir verstehen leichter, was diese einzelnen Bücher sollen, wenn wir von der jüdischen Bibel und ihrer Anordnung ausgehen. Nun fängt diese Bibliothek an mit der sogenannten Torah. Torah ist hebräisch und heißt Weisung, heißt Lehre, aber Lehre im praktischen Sinn, Weisung, Anweisung, wie es sich mit dieser Welt verhält und wie es sich mit mir verhält, mit meinem Leben und wie das alles mit Gott zusammengehört. Da werden Fundamente gelegt. Und heute noch ist es so, dass in den Synagogen, in dem sogenannten Torah-Schrein, nur die Torah aufbewahrt wird, nicht der Rest des Alten Testaments, weil es hier die fundamentalen Bücher sind. Und diese Torah sind 5 Bücher nach unserer Zählung, auch nach jüdischer Zählung, die haben wieder 3 Stufen. Es gibt das erste Buch Mose, da geht es um die Fundamente dieser Welt und da geht es um die Fundamente unseres Glaubens. Und dann kommen 3 Bücher, von denen wir das mittlere meistens überspringen, das ist 2. bis 4. Mose. Da geht es um Israel, die Entstehung dieses Volkes und wie Gott unter ihm wohnt und wie sein Weg mit Gott war in dieser Zeit, als er sich offenbart hat. Und dann kommt 5. Mose. 5. Mose ist eine Predigt, die sagt, Leute, passt auf, dass ihr nicht vom Weg abweicht. Das ist sozusagen, das gehört zu den Fundamenten und das möchte ich jetzt uns noch ein bisschen entfalten. Also das Erste, 1. Mose 1 bis 11, da geht es um die Fundamente der Welt. Diese Welt, so wird uns vor Augen geführt, ist Schöpfung Gottes. Sie ist nicht einfach durch Zufall entstanden, nicht irgendwie in evolutionären Prozessen, wobei Gott die benutzt, also sage mir keiner da was gegen. Gott ist so kreativ und hat so viele Instrumente, da müssen wir gar keine Angst haben. Aber das Entscheidende ist, er hat diese Welt ins Dasein gesprochen. Der Urknall, von dem keiner weiß, wo er herkommt und wieso er kam und wie er genau aussieht. Der Urknall ist eine ziemlich schwache Formulierung dessen, dass Gott gesprochen hat. Und es geschah. Und dann sagt dieser Teil der Schrift, auch wenn das heute in unserer Gesellschaft nicht sehr populär ist, und das Zentrum dieser Schöpfung, dieser irdischen Schöpfung, das Zentrum dessen ist der Mensch. Alles ist auf diesen Menschen hingeordnet. Es gibt 2 große Erzählungen, die uns das vor Augen führen. Eine systematische und eine Art Bildererzählung. Aber beide auf je eigene Art und Weise sagen, der Mensch ist das Zentrum. Weil Gott ein Ebenbild möchte. Er möchte jemanden, den er anschauen kann. Und der zurückblickt, der ihn auch anschaut. Er möchte jemanden, ganz abgekürzt gesagt, auf Augenhöhe. Jesus hat mal davon gesprochen, dass er Freunde möchte. Freundschaft ist die Beziehung, die nur auf Augenhöhe funktioniert. Das wird hier ausgesagt. Der Mensch, du und ich als Teil dieses Menschseins sind tatsächlich im Fokus Gottes. Unfassbar, aber so ist es. So, das ist der erste Teil. Eine wunderbare, grandiose Schöpfung Gottes. Geordnet, strukturiert, mit einem Garten im Zentrum, wie es ihn nicht schöner gibt, mit dem Baum des ewigen Lebens dort. Und dann kommt der zweite Teil, das nennt man das Urgeschehen. Dann wird berichtet, wie diese Welt kaputt geht. Wie diese Welt fällt, so würde man das theologisch sagen, herausfällt aus der Gegenwart Gottes. Weil der Mensch, weil wir, und das ist eine Erzählung nicht von irgendjemand irgendwann mal vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen oder irgendwas, sondern das ist eine Erzählung auch von deinem und meinem Herzen. Weil der Mensch sagt, als Gott ihm vor die Wahl stellt, mit ihm zu leben oder eigene Wege zu gehen. Da sagt der Mensch, lieber eigene Wege, weil ich möchte Gott sein. Ich will Gott sein. Das Leben, die Welt muss sich um mich drehen. Und wir können das schon bei Kleinkindern beobachten. Wir sind alle so. Auch wenn du ganz edelmütig bist, ganz selbstlos bist. Im Grunde unseres Herzens ist diese Sehnsucht, alles soll sich doch bitte, bitte, bitte um mich drehen. Auch der Glaube, auch Gott, der kann gern die Sonne sein, solange sie sich um die Erde dreht, ist mir das recht. Und als der Mensch diesen Weg geht, geht diese Welt, diese gute, diese helle, schöne Schöpfung kaputt. Und wir leben seitdem in dieser Welt, so wie sie ist, mit dem Dunklen, mit dem Chaos, mit Not, Leid, Zerstörung, Krankheit, Tod, mit all diesen Dingen. Und wir können nicht einfach raus, weil Gott nicht aufgegeben hat, weil Gott neu beginnt. Das ist sozusagen der Anfang. Da wird die Welt ausgemalt, in der wir uns befinden, sodass wir uns orientieren können. Warum ist sie einerseits so grandios und schön und warum ist sie andererseits so abgrundtief schlecht? Böse. Warum gibt es so unendliches Leid? Das wird uns hier beantwortet, diese Fragen. Und dann kommt der zweite Teil ab 1. Mose 12. Da fängt Gott tatsächlich nochmal komplett neu an. Und zwar mit den sogenannten Vätern. Väter, das sind sozusagen Vorbilder des Glaubens. Da werden vier ausführlicher geschildert. Abraham, der bekannteste, dann sein Sohn Isaak, dann dessen Sohn Jakob und schließlich einer der Söhne Jakobs, Josef. Und da geht es darum, Gott ruft hinein in diese Welt, er begegnet Menschen, er begegnet dem Abraham und sagt ihm, folge mir nach. Ich sage dir, wo es hingehen soll. Das ist ein Grundzug des Glaubens. Nachfolge hat man das früher genannt, heute nicht mehr so populär. Gott sagt, wo es lang geht und ich gehe da lang. So hat es Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Er hat zu ihnen teilweise buchstäblich gesagt, steh auf und folge mir nach. Mitten am Schreibtisch muss dieser arme Mann, so wird es wohl gewesen sein, aufstehen. Weil in Jesus diese Stimme Gottes, der am Anfang schon zu Abraham gesprochen hat, an ihn ergangen ist. Gott ruft in die Nachfolge und das heißt auch eine sehr intime, sehr persönliche Beziehung, die immer ein Weg ist. Ein Weg ist bis zum verheißenen Land. Und das sind unterschiedliche Typen. Abraham, der Vater des Glaubens, also ein paar Mal baut er schon auch Mist. Dann Jakob, ein Betrüger von vorn bis hinten. Sein Name heißt sogar so etwas Ähnliches wie Betrüger. Der dann aber in einer langen Weg mit Gott neu wird. Josef, der die Welt rettet, seine Welt damals, seine Familie rettet, das Volk Gottes rettet. Also unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen. So, und der Rest dieser Tora beschäftigt sich mit Israel, mit der Entstehung des Volkes. Also zunächst waren die Söhne Jakobs nach Ägypten gezogen, weil es eine Hungersnot gab. Dort wurden sie versorgt von Josef und dort werden sie zum Volk. Werden allerdings dann später auch versklavt. Und nun kommt Gott, schaut sich das an, tritt hinein und sagt, ich rufe mein Volk heraus aus der Sklaverei, ich berufe es zum Dienst an mir. Ich berufe es dazu, darzustellen, wie Leben in dieser Welt gelingen kann. Wie Herrschaft Gottes, wie Reich Gottes sichtbar, anschaubar wird für die anderen Völker. Und so kommt Gott, er offenbart sich dramatisch am Sinai, Feuer, Rauch, Wolken, Dampf, Donner, Getöse, bombastisch, kann man gar nicht filmen, so gigantisch ist das. Und dann gibt er diesem Volk dort zwei Dinge, er gibt ihm Lebensordnungen, Anweisungen, Torah eben, wie das Leben gelingt, und er gibt ihm das heilige Zelt, das Heiligtum, weil Gott ab jetzt auf dieser kaputten Erde Wohnung genommen hat. Er wohnt physisch, buchstäblich unter seinem Volk in diesem heiligen Zelt, in diesem Zelt der Begegnung. Das ist unsere Berufung als Volk Gottes, Raum zu geben, dass er in unserer Mitte wohnt, dass sein Zelt da ist, dass Menschen, dass wir ihm da begegnen und andere ihm auch. Und jetzt denkt man, wunderbar, wunderbar, und das dritte Buch Mose, das wir alle nicht lesen, beschäftigt sich damit, wie kann man in dieses Zelt hineinkommen, wie kann man heil wieder herauskommen und so weiter. Jetzt denkt man, wunderbar, aber dann merken wir, die Geschichte wiederholt sich. Auch hier gibt es exakt das Gleiche wie am Anfang. Es gibt eine Art Prüfung. Gott verlangt von seinem Volk, als es mit ihm durch die Wüste zieht, dass es glaubt. Aber dieses Volk sagt, nein, wir haben Hunger, wo bist du Gott? Du hast uns da rausgeholt, da hatten wir wenigstens zu essen. Wir haben Durst, wo ist was? Das sind Feinde, die sind zu groß, zu stark, zu mächtig. Du hast uns im Stich gelassen, Gott, du hast uns im Stich gelassen. Du bist nicht real, du bist nicht real, du bist nicht real. Und so geschieht es, dass dieses Volk, Gott sieht da lange drüber hinweg, aber es kommt an zwei Punkten dazu, dass dieses Volk sagt, diesen Gott, den man nicht sehen kann, den man vielleicht hören kann, der dann immer mal wieder weg ist, das geht nicht, so kann man nicht leben. Wir müssen ihn vor Augen haben und sie machen sich Götterbilder und beten diese an. Der große Fall, mitten zu dem Zeitpunkt, als Mose auf dem Berg vor Gott steht und die Tora von ihm bekommt. Israel fällt, so wie Adam gefallen ist. Und wieder, statt dass Gott Schluss macht, er ist nahe dran, er sagt mal zu Mose, Mose, ich habe die Schnauze so voll, das war einfach nichts mit diesem Volk. Ich fange neu an, ich fange mit dir neu an. Du sollst ein neuer Abraham werden, aus dir soll dieses Volk entstehen. Und Mose sagt, bitte nicht, Gott, zeig doch deine Größe darin, dass du mit den Kaputten mitgehst und die Kaputten erlöst. Die, die es nicht auf die Reihe kriegen, die abfallen. Und Gott sagt, okay, Mose, die Herausforderung nehme ich an. Also ich gebe es ein bisschen freier wieder, wer den Text kennt, aber so ungefähr ist die Linie. Und weil dem so ist, weil das Volk selbst, als es dann am verheißenen Land schon angekommen ist und nur noch über den Jordan muss, schnell noch den Gott dieses Landes anbetet, statt den eigenen Gott. Weil dem so ist, gibt Mose im fünften Buch Mose dann eine große, lange Predigt, der sagt, Gott legt euch immer Segen und Fluch vor, Leben und Tod. Und ihr müsst wählen, wie schon im Paradies, ihr müsst wählen. Wählt doch die Seite Gottes, wählt doch die Seite des Lebens. Und in diesem Buch steht dann auch dieser größte Satz, den das Alte Testament enthält, die Zusammenfassung allen dessen, worum es hier geht in der Tora, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was du bist, mit deinem Denken, mit deinem Sein, mit deinem Aufstehen, mit deinem Schlafen, mit deinem Arbeiten, mit deinem Ruhen. Liebe deinen Gott mit jeder Faser deines Lebens. Das ist der Kern der Tora. Und bis heute ist das im Judentum der große eine Satz, der immer und immer wieder zitiert wird. Erste Abteilung. Ich glaube, ich bin besser in der Zeit. Aber mal schauen. Die zweite Abteilung. Haben wir gesagt, ein Saal, eine Bibliothek, wo drei Abteilungen von Büchern stehen. Die erste waren die Fundamente, die Tora, da beruht alles darauf. Jetzt kommt die zweite Abteilung, das zweite Regal, wenn man so will, da stehen die Propheten drin. Und da geht es jetzt nicht mehr um die Fundamente, sondern da geht es um die Anwendung des Ganzen. Wie setzt sich nun das, was Gott uns gelehrt hat in der Tora, mittels der Gebote und der Ordnungen, aber eben auch mittels der Geschichte, des Erlebens mit Gott, wie setzt sich das jetzt bei uns in Israel, im Volk Gottes, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft um? Darum geht es bei den Prophetenbüchern. Und hier zählt das Judentum ein bisschen anders als wir. Das, was wir als Christen als Geschichtsbücher haben, nämlich Josua, Richter, die Samuel und die Königsbücher, gelten im Judentum als die früheren oder die vorderen Propheten, weil sie zuerst kommen. Denn es geht nicht letztlich um Geschichte wie in unseren Geschichtsbüchern, sondern es geht darum, dass Gott sich einmischt in das Leben seines Volkes, es korrigiert, Menschen sendet, Propheten eben, Sprachrohre, die dieses Volk versuchen, auf den rechten Weg zu führen, die ihm Anweisungen geben und so weiter. Die ihm Korrektur geben. Das ist also der erste Teil, Josua, da kommt Israel ins Land. Zweiter Könige, da wird Israel aus diesem Land vertrieben werden, weil es wieder, wie schon in der Urzeit, sich nicht gehalten hat an die Lebensregeln, die Ordnungen Gottes, weil es Gott missachtet hat. Das ist diese Geschichte, die sich durch die Schrift hindurch zieht und die sich, ich vermute mal auch, durch unser Leben zieht. Zumindest teilweise. Also zumindest würde ich das von mir sagen, im Rückblick auf einige Jahrzehnte Christsein. Dieser Weg ist nicht umsonst uns vor Augen gehalten. Und dann gibt es da noch den zweiten Teil, die sogenannten späteren Propheten im Judentum. Das sind das, was wir auch als Prophetenbücher kennen. Jesaja, Jeremia, Ezekiel und dann 12 kleinere Propheten. Und da geht es nun darum, das ist uns die Botschaft dieser Leute erhalten, die Gott geschickt hat. Und das schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Also hier noch diese Unterscheidung Geschichtsbücher und Schriftpropheten, wie wir sie heute modern machen. Und jetzt sind wir dann eben bei diesen Büchern. Der erste Teil, da geht es um Gott, das Volk und das Land, also das Erbe, das Land des Erbes, das ihm verheißen ist. Und wie sein Wort dort wirkt und entweder angenommen oder abgelehnt wird. Und so sehen wir Josua, diese großartige Geschichte, Gott selber zieht in dieses Land ein. Klammern, dieses Land gehört gar nicht Israel, es gehört Gott. Und Israel ist Fremdling da drin, wird ausdrücklich gesagt, es ist das Land Gottes. Und so zieht Gott ein, indem die Bundeslade, der Ort seiner Gegenwart, vorauszieht und Israel marschiert hinterher. Und dann tut Gott Wunder und Israel ist in der Lage, sich in diesem Land niederzulassen. Und auch da sehen wir diese große Geschichte, wie Gott einzieht und wie Jericho fällt, die Mauern dieser Stadt kollabieren, weil Gott angerufen wird vor diesen Mauern. Dieses Buch endet mit einer doppelten Predigt von Josua, dem Führer des Volkes, dem Nachfolger des Mose. Und er sagt, ich weiß nicht, wie ihr es halten wollt, aber ich am Ende meines Lebens sage ich und wir alle, die zu mir gehören, meine Familie, wir werden für immer Gott dienen. Ihr müsst euch überlegen, wem ihr dienen wollt. Interessant, am Ende dieses Buches, der Landname, steht genau diese Herausforderung. Und das Volk jubelt natürlich und sagt, klar, wir dienen Gott mit allem, was wir sind und haben. Das haben sie wahrscheinlich auch gewollt zu diesem Zeitpunkt. Aber das nächste Buch, das sogenannte Buch der Richter, steigt da ein und sagt, es ist aber nicht so geworden, wie sie gewollt haben. Es ist nicht so geworden. Sie haben immer und immer wieder was anderes gehabt, was ihnen wichtiger war als Gott. Andere Götter, eigener Lebensstil, dieses und jenes. Und was dann passiert ist, Gott lässt sozusagen das, was sie wählen, über sie kommen. Den Weg ohne Gott. Und das heißt, Feinde kommen über sie, verheeren Israel, zünden die Ernte an, entführen die Leute, versklaven sie, wie das halt so in der Antike üblich war. Soll es ja heute nicht mehr geben. Und dann schreien sie zu Gott. Gott, du bist doch unser Gott, hilf uns, rette uns, wo bist du denn? Wir dachten, du seist so stark. Es ist keine echte Reue, es ist einfach ein Schrei aus Not. Und Gott erbarmt sich und er schickt Retter. Das sind so schräge Typen, die alles Mögliche anstellen. Also nicht alle eignen sich zum Vorbild für junge Christen, auch nicht für ältere Christen. Da gibt es wüste Geschichten dabei. Aber Gott nimmt diese unfertigen Leute, wir denken, die Offenbarung schreitet fort. Er nimmt immer die Leute so, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten. Und wirkt durch sie. Und diese Retter hauen Israel heraus und Israel kommt halbwegs wieder zu Gott zurück, gewöhnt sich daran, wieder sozusagen mit Gott zu leben, bis zum nächsten Abfall. Und dann geht die ganze Geschichte von vorne los. Ein ums andere Mal. Und hier setzen nun die nächsten Bücher ein, die Samuel- und König-Bücher. Am Ende dieser Geschichte sagt das Volk, so können wir nicht leben. Immerzu dieses Chaos, das kommt, dann kommen die Feinde und dann, bis wir Bauern uns zusammentun, unsere Waffen geschärft haben, da sind wir schon halb niedergemetzelt und dann kommt irgendwann erst ein Retter. So funktioniert das nicht. Wir müssen das machen wie alle modernen Gesellschaften um uns herum. Wir brauchen eine staatliche Organisation, wir brauchen einen Mann an der Spitze, wir brauchen einen König, der unsere Truppen befehligt und der dieses Volk mal richtig, richtig gut aufstellt. Und damit gehen sie zu Samuel. Und Samuel ist eine der großen Gestalten nach Mose, die nächste große Gestalt des Übergangs. Er ist Prophet, er ist zugleich Richter und Retter, er ist Priester, er vereint ziemlich viel in sich. Ein Mann, der Gott kennt, der Gott liebt, der Gottes Stimme hört. Apropos, Ende dieses Monats machen wir in Nürnberg ein Seminar, hörendes Gebet. Fällt mir gerade ein. Und dieser Mann hört das und ihm ist sofort klar, was will Israel denn? Israel sagt damit, Gott soll nicht unser König sein, denn mit dem funktioniert es nicht. Wir brauchen einen Menschen, der das macht. Wir brauchen einen König und der wird uns schon auf die Reihe kriegen. Und Samuel ist entsetzt und sagt, geh zu Gott und sagt, Gott, sie verwerfen dich. Sie verwerfen dich. Und Gott sagt, Samuel, cool down, ich weiß das. Ich kenne denn diese Geschichte. Ist nicht das erste Mal. Weißt du was, ich gehe mit. Ich gehe mit dem Weg, mit den sie wählen. Sie werden ernten, was sie säen. Sie werden unendlich Steuern zahlen müssen. Kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Sie werden Heeresdienst leisten müssen. Das kann auch bald wieder kommen. Aber ja, ich gehe den Weg mit. Und dann gibt Gott ihnen einen König. Der erste sieht zwar gut aus, war aber faule Frucht. Hat nicht so richtig funktioniert. Und dann kommt David. Und der zweite, mit dem Gott es versucht, ist die strahlende Gestalt. Endlich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein junger Mann, ziemlich unbeachtet. Und Samuel wird ihn salben zum kommenden König. Noch ist der vorherige Mann auf dem Thron, der Saul. Aber David ist jetzt gesalbt. Und was David macht, ist, er wartet auf Gott. Er handelt nicht vorwitzig, nicht aus eigener Macht, er holt sich nicht den Thron, obwohl Gott ihm ja den schon gegeben hat, sondern er wartet auf die Wege Gottes. Und dann passiert das, wovor wir alle Schiss haben, er wird verfolgt. Dieser Saul spürt, mit dem Mann ist was los und er verfolgt ihn, er jagt ihn durch ganz Israel. Jagt ihn und er will ihn umbringen. Und David verzichtet darauf, diesen Saul, als er die Chance hat, umzubringen. Und so erhöht ihn Gott. Macht ihn zum König und sagt, für immer wird einer aus deiner Familie, deine Nachkommen, dieses Volk leiten in alle Ewigkeit. Als er König ist, läuft es genial für Israel, er baut ein großes Reich, aber die zweite Hälfte seiner Regierung passiert das, was oft passiert mit Menschen, die an der Macht sind, Macht korrumpiert. Und er muss dann das, was er gesät hat, auch ernten in seiner eigenen Familie. Es kommt zum Chaos und zum Chaos und zum Chaos bis an sein Lebensende. Das ist die andere Seite von David, die wir oft nicht so gerne lesen, aber die Schriften geben uns auch diesen Aspekt. Großer Teil des zweiten Buch Samuels. Dann kommt Salomo, ein Mann der Weisheit, die er von Gott bekommt. Er baut den Tempel. Jetzt gibt es kein kleines, mickriges Zelt mehr, sondern einen großen, prächtigen Tempel, in dem Gott Wohnung nimmt. Er wohnt jetzt mitten auf dieser Erde, zentral in Jerusalem. Und dieser Mann, der voller Weisheit ist, fällt in der zweiten Hälfte seines Lebens auch. Fängt an, Tempel für andere Götter zu bauen, etc., etc. Gott verschont ihn, aber nach seinem Tod dann zerfällt dieses eine große, schöne Reich Israel, das David aufgebaut hat, Salomo weitergeführt hat, zerfällt in zwei verfeindete Teilreiche. Spaltung. Und es wird bis zum Ende so bleiben. Und dann gibt es zwei Geschichten. Dann gibt es eine Geschichte des nördlichen Teils, dieses nördliche Reich, das größere, reichere, bessere, schönere, ist weniger gottesfürchtig und wird dann bald untergehen. Nach ein paar Jahrhunderten geht es unter, weil die Könige dieses Landes Ungerechtigkeit pflegen. Und der zweite Teil, der südliche Teil, Juda um Jerusalem herum, beobachtet das, was im Norden passiert und lernt daraus? Nö, lernt nicht, sondern macht es genauso, fällt immer wieder ab. Viele Probleme, die Propheten kommen im Norden wie im Süden, treten auf, sagen die Wege Gottes, aber man lernt nichts und so kommt es auch in Juda am Schluss zum Untergang, zum Endgültigen. Da wird alles zerstört, was Gott gegeben hat. Das Land wird zerstört, Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört und die Nachkommenschaft Davids wird abgesetzt für immer. Und da sprechen nun, da geben uns jetzt diese sogenannten Prophetenbücher, also ab Jesaja, die klassischen Propheten, uns einen Einblick. Sie zeigen uns nämlich, wie Gott in diese geschichtliche Situation hinein Menschen um Menschen um Menschen schickt. Propheten, Sprachrohre Gottes, Menschen, die einen Auftrag haben, die eine Sendung haben, die sagen, macht es doch nicht, haltet euch doch an die Maßstäbe Gottes. Denn Gott liebt euch, wie er seine Braut liebt, wie er seine Frau liebt. Und wenn ihr zur Prostituierten werdet, also die Bilder sind zum Teil brutal drastisch bei diesen Propheten, dann macht ihr alles kaputt. Macht es bitte nicht. Kehrt um. Und das ist die Grundbotschaft, aber zunächst mal hier die Propheten. Ich habe sie hier euch aufgelistet, könnt ihr nachlesen in den Folien. Aber die Grundbotschaft ist zunächst mal, kehrt um oder ihr werdet untergehen. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen Weg, wo du Gott zum Teil deines Lebens machen kannst, aber selber Chef bleibst und selber steuerst. Das geht nicht. Umkehr oder Untergang. Und wie gesagt, Israel hat es in zwei Teilreichen jahrhundertelang durchbuchstabiert und deshalb hat man dann diese Botschaften aufgeschrieben, wenn man gesagt hat, sie hatten Recht. Das müssen wir aufnotieren, damit alle nach uns das lesen können. Und dann gibt es noch eine kurze Neustart nach dem Untergang, einen Ausblick, dass Gott nach dem Untergang wieder neu anfangen wird. Und das passiert dann auch später. Und dann einen endgültigen Ausblick, dass auch da nochmal ein Scheitern kommen wird, aber dass dann Gott endgültig diese ganze Erde komplett neu macht. Alles, alles, alles neu macht. Sodass kein Tod mehr sein wird, kein Leid und kein Geschrei. Worte von Jesaja. Dramatisch, und man kann in diesen Büchern verloren gehen, mit den all den Einzelheiten, da ist es gut, wenn man eine Anleitung hat, diese Bücher zu lesen, diese Prophetenbücher. Und jetzt gibt es noch ein drittes Regal oder eine dritte Abteilung in diesem Saal des Alten Testaments. Das nennt man im Judentum die Schriften, ganz schlicht. Die anderen sind natürlich auch Schriften, aber das ist eben die Schriften. Und diese Schriften sind Antworten. Antworten des Volkes Gottes auf diesen Gott, sein Wirken und seine Geschichte. Und da gibt es nun poetische Bücher, das sind vor allem die Psalmen, das sind Lieder und Gebete, auch die Klagelieder, ein kleines Buch hinter dem Propheten Jeremia heute, gehören dazu. Und das Hohelied, eine Art Liebeslied, auch für Gott. Das ist also quasi ein Teil der Antworten, der Reaktionen auf Gott. Ein zweiter Teil ist die Weisheit, wo Menschen danach fragen, wie gelingt denn Leben mit Gott? In unserer Zeit, in unserer Welt, wie gelingt Familie, wie gelingt dieses, wie gelingt jenes und Antworten finden und das dann aufschreiben. Dann gibt es noch Antworten aus der Geschichte heraus, nämlich der Neuanfang, als er dann passiert, wird berichtet in Esra, Nehemia und dann die Chronikbücher, die nochmal eine neue Perspektive auf die gesamte Geschichte werfen. Und dann gibt es auch noch einzelne Erzählungen. Wenn man es genauer anschaut, merkt man, die Antworten der Beter und der Dichter sind zunächst mal, stehen an der Spitze, die Psalmen ist das wichtigste Buch. Es sind Gebete, Lieder, Gesänge, manchmal auch Prophetien, wo der Mensch zu Gott schreit. Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen, wo Menschen sagen, die zu Gott gehören, mein Leben läuft nicht gut, ich bin nah vom Untergang, ich stecke mitten in der Katastrophe, Gott hilf, weil ich gehe buchstäblich unter. Auch das ist ein Teil der Realität des Lebens mit Gott. Wer da schuld ist, diese Frage wird meistens gar nicht gestellt. Und das Gute ist, wir dürfen das zu Gott hinschreien. Das lehren uns die Psalmen. Im Chaos, in Not, in der Einsamkeit, wo alles drunter und drüber geht, dürfen wir zu Gott schreien. Es ist richtig und es ist gut. Wir dürfen ihn sogar anklagen. Aber dann gibt es auch die andere Seite, dass solche Beter erlebt haben. Gott hat mich herausgerissen. Gott hat mich gerade noch vor dem Ersaufen gerettet und mich wieder auf festes Land gestellt. diesen Gott will ich anbeten, ihm will ich danken, ihm ein Festmahl feiern im Tempel. Da gibt es dann genügend Psalmen, die genau das machen. Und die sagen, lasst uns fröhlich sein, lasst uns jubeln, lasst uns mal richtig reinhauen beim Fest, weil Gott hat gehandelt. Lasst uns ihn anbeten, er ist majestätisch, er ist groß, er hat die Welt in der Hand, auch wenn es da chaotisch zugeht. Und dann gibt es auch noch Ausblicke der Hoffnung, dass Gott tatsächlich nochmal jemanden senden wird, einen neuen, einen endgültigen König, den Herrscher über alles, der alles machen, alles gut machen wird. Das Hohelied ist ein eigenes Buch, es sind ursprünglich eine Sammlung von Liebesliedern, normalen erotischen Liedern aus dem alten Orient, aber man hat die gesammelt und transparent gemacht auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wir erinnern uns, die Propheten haben genau das gesagt. Gott liebt dich, Israel, wie ein Mann seine Braut liebt. Und hier ein Versuch, poetisch eine Antwort zu formulieren mit Liedern, die der Bräutigam und die Braut einander zusingen, zusprechen. Sehr bewegend, aber nicht ganz einfach zu lesen. Ja. Die Juden haben das den Teenagern verboten, dieses Buch. Die Antworten der Weisen, das ist nun noch eine andere Form von Antwort. Man hat sich nämlich gefragt, wie, wenn wir doch mit Gott leben sollen in diesem Land, das er uns gegeben hat, wie gelingt das? Wie gelingt zum Beispiel Kindererziehung? Oder wie gelingt geschäftliches Leben? Oder wie gelingt es, so ein Land zu regieren? Wie soll ein König sich verhalten, zum Beispiel? Und man hat Lebenserfahrungen, die man mit Gott gemacht hat, dann in Form von Sprichwörtern verdichtet und dann niedergeschrieben. Und da gibt es einige Sammlungen von verschiedenen Leuten, die das gemacht haben. Berühmteste Salomo, aber auch noch viele andere. Ratschläge, wie das Leben gelingt. Und man kann dieses Buch heute noch so lesen. Nicht alles ist ganz zeitgemäß. Manche Erziehungsformen sind ein bisschen überholt, denken wir. Zu Recht. Aber trotzdem, da ist viel Lebensweisheit drin. Okay, einige wissen, was ich meine. Die anderen müssen selber nachlesen. Die Botschaft des Buchs der Sprüche ist, wenn du dein Leben anlegst im Sinne Gottes, wenn du gottesfürchtig lebst, wenn du ihn ehrst in deinem Leben, dann gelingt dein Leben hier, heute und jetzt. Vielleicht nicht ganz sofort, aber im Laufe deines Lebens wirst du es erleben, dein Leben wird gut werden, es gelingt. Dem Gerechten gelingt es. Und nun finden sich aber zwei Bücher, die sagen, stopp, es stimmt nicht immer. Und das bekannteste Buch ist dieses Buch Hiob von einem Mann, einem Weisen, einem vollkommen Gerechten, der ohne Sünde ist. Er behauptet es mehrfach und keiner widerspricht ihm, außer seine Freunde, die eh nicht wissen, wo es lang geht. Und dieser Mann wird dargestellt als ein unglaublich reicher Mann, weil er eben so gottesfürchtig ist, ist er auch reich, das gehört dazu. So eine alttestamentliche Theologie, die dieses Buch im Übrigen korrigieren wird. Er hat endlos Söhne und Töchter, nämlich 7 von jeder Sorte. Und er ist prima drauf, gottesfürchtig bis in die Haarspitzen, sein Leben gelingt. Und dann wird erzählt, über Nacht kommen alle Kinder auf einen Schlag um und am nächsten Tag kollabiert seine Firma, er ist komplett bankrott, er hat nichts mehr außer den Fetzen, die er jetzt noch am Leib hat, hockt auf einem Aschehäufchen und ist auch noch schwer krank. Alles über Nacht. Und jetzt ist die große Frage, ein Mann vollkommen gerecht, der nach den Maßstäben Gottes lebt, dem bricht das Leben komplett zusammen. Leid ohne Ende. Und dann kommen Freunde von ihm, Weise, die trauern zunächst eine Woche lang mit ihm. Und dann sagen sie, Hiob, es zerreißt uns das Herz, dich zu sehen. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein bei dir. Du musst irgendwo einen Wurm drin haben in deinem Leben. Du musst irgendwo gesündigt haben. Anders geht es nicht. Weil so ein Chaos gibt es sonst nicht. Und Hiob sagt, niemals, ich habe nicht gesündigt. Ich habe nicht gesündigt. Ich bin aufrecht, immer gewesen. Jede Sekunde lang. Und die Leute sagen, das geht gar nicht. Das kann nicht sein. Das ist nicht so. Forsche einfach nach, weil dann geht es dir vielleicht auch wieder gut, wenn du umkehrst. Und Hiob sagt, nein, ich kann nicht umkehren, weil ich nie was falsch gemacht habe. Im Gegenteil, es ist Gott, der diesen Bund, der diesen Vertrag nicht erfüllt hat. Ich lebe gerecht, aber er tut seinen Teil nicht, sondern er lässt mich absaufen. Dieser Gott ist ungerecht. Ich fordere diesen Gott vor Gericht. Das macht Hiob tatsächlich. Und die Freunde werden immer böser, weil sie sich für Gott da ins Zeug legen. Und am Schluss schaltet sich Gott ein. Er gibt dem Hiob keine Antwort, aber er sagt ihm, schau mal, ich habe den Kosmos gegründet. Ich war vom Urknall an dabei, ich war sogar vorher schon da. Aber das kann ich dir nicht erzählen, was da war. Ich habe alles etabliert, alle Sterne, alles Leben. Alles habe ich entworfen, jede Zelle, jedes Atom, alles geht auf mich zurück. Kapierst du es? Kannst du mitreden? Verstehst du mich wirklich? Und Hiob, das wird nur nicht näher beschrieben, merkt aber am Ende, als Gott ihm entgegentritt, was für einen Blödsinn er geredet hat. Und er sagt, bisher habe ich nur von dir gehört, in der Sonntagsschule, in der Gemeinde und überall. Aber ich habe nichts verstanden. Aber jetzt bist du mir begegnet und ich merke, das, was ich gesagt habe, ist leeres Stroh, völlig belanglos. Du bist Gott, ich bin's nicht. Und jetzt hat mein Auge dich gesehen, mitten im größten Leid, die tiefste Offenbarung. Ich muss es mir verkneifen, aber einen Bogen schlage ich doch. Im Neuen Testament gibt es einen, der durchs tiefste Leid geht. Noch schlimmer als Hiob. Und in ihm leuchtet Gott am vollsten auf. Hiob sagt am Schluss, mein Auge hat dich gesehen. Dieses Leid, es gibt keine Antwort auf die Frage nach dem Leid, auf die Frage nach dem Warum, auch nicht auf die Frage nach dem Wozu. Aber es gibt eine andere Antwort, die Antwort der Begegnung mit Gott. Gott kommt, das Leid ist das Leid, die Vergangenheit ändert sich nicht, aber Gott ist da und alles ändert sich. Eine Korrektur zu dieser Philosophie, zu dieser Theologie, die auch in manchen Gemeinden gepredigt wird. Wenn du gottesfürchtig lebst, vor allem deinen Zehnten gibst in die Gemeinde, dann gelingt dein Leben. Ein zweites Buch stellt ein Fragezeichen hinter diese Theologie. Ein Weiser, er nennt sich Salomo oder er stellt sich Salomo gleich, der sagt, ich habe diese Welt angeschaut, von vorn bis hinten, ich habe alles durchmessen und ich kriege keinen Sinn raus. Ich kriege keinen Sinn. Das geht, manchen Bösen geht es besser als den Guten. Und überhaupt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Pläne, ich verstehe es nicht. Und er beginnt dieses Buch damit, alles ist sinnlos. Ich sage euch, alles ist sinnlos. Sinnlosigkeit der Sinnlosigkeiten. Es ist sinnlos nach menschlichem Ermessen. Und er bleibt dabei. Zwischendurch sagt er mal, das finde ich sehr beruhigend, auch wenn wir nichts verstehen, lass uns eine Flasche Wein aufmachen und das genießen. Aber am Ende sagen die, die dieses Buch herausgeben, seine Mitarbeiter und Schüler, sie sagen, aber eins bleibt, ehre Gott. Ehre Gott, fürchte Gott, ehre ihn. Auch wenn wir keine Antworten haben, ehre Gott. Da ist das Leben. Und dann kommen die Antworten aus der Geschichte, Esra, Nehemia, da ist der Wiederaufbau da. Die Chronikbücher, Geschichtsbücher, die nochmal die Geschichte Israels anschauen, aber jetzt unter einem neuen Aspekt, vor allem David und Salomo anschauen, unter einem Aspekt nämlich, wie müsste der ideale König ausschauen? Bei David und bei Salomo haben wir große Schwächen gesehen, die lassen wir mal beiseite. Wir nehmen nur die großartigen Seiten dieser beiden Männer, um zu sehen, wie müsste der ideale König ausschauen? Der ideale König, dieses Buch ist geschrieben worden, als alles zerstört war. Wie müsste er aussehen, wenn er denn einst kommt? Also im Grunde ein Blick auf den Messias hin, der den endgültigen Tempel errichten wird. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, diesen Tempel zu bauen. Die messianische Sicht der Geschichte. Dann gibt es noch die Antwort der Erzählungen. Das sind im Prinzip Geschichten, wo Menschen in unterschiedlichen Situationen Rettung durch Gott erlebt haben. Daniel gehört auch dazu, die erste Hälfte dieses Buches. Und dann gibt es noch ein Buch, das gibt es an anderen Stellen vereinzelt auch, aber in einem Buch ist es gesammelt, die Antwort der Verfolgten. Daniel ist ein Buch, das in der Glaubensverfolgung entstanden ist. Als zum ersten Mal ein Volk wegen seines Glaubens verfolgt wurde. Und Daniel hat dann diese großen Visionen, wo er sagt, die Weltreiche kommen und sie sind wie irrsinnig große Raubtiere, die alles zermahlen, zertreten, zerfleischen und vor allem das Volk Gottes zertreten. Aber eines dieser Weltreiche löst das andere ab, zerreißt es und setzt sich selbst an seine Stelle. Aber am Ende wird Gott einen Menschen nehmen, wird ihn auf die Wolken des Himmels zu ihm hin entrücken und wird ihm alle Macht und Gewalt übertragen über alle Mächte dieser Erde. Das ist der sogenannte Menschensohn. So wird er genannt im Buch Daniel, steht in der Mitte des Buchs dieses Vision. Das ist das Zentrale dieses Buchs. Und dieser Menschensohn wird die Macht über alles haben. Und als Jesus auftritt, spricht er von sich nicht als dem Messias. Im Gegenteil, er verbietet den Leuten, darüber zu reden, dass er der Messias ist. Aber er nennt sich der Menschensohn. Ist gekommen. Nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben zur Erlösung. Denn dann gelangt er auf diesen Thron, auf dem er seitdem sitzt und seine Herrschaft ausübt. Jetzt habe ich doch länger gebraucht, als ich wollte. Sorry.
Es ging zu schnell.
Nochmal zurück. Das sind jetzt alles abgeschritten. Kompliment an euch, dass ihr noch nicht eingeschlafen seid. Mit einer Ausnahme da hinten, habe ich gesehen. Das ist sozusagen die Geschichte Gottes, wie sie uns in dieser Bibliothek nahegebracht wird. Und das Spannende ist, wenn wir eintreten in diese Geschichte, sie nicht als Text lesen, sondern als dynamisches Erleben, weil das ist unsere Welt. Wir kommen da drin vor, wenn auch die Leute ein bisschen anders ticken als wir, aber sie sind uns trotzdem ähnlich. So ist der Aufbau der jüdischen Bibel. Damit versteht man die Gesamtheit der Bücher am besten. In den christlichen Bibeln sind die Bücher, einige Bücher anders angeordnet. Und ich will euch auch sagen, warum. Das ist übrigens nicht nur in den christlichen Bibeln so, sondern auch in den jüdischen Bibeln, als diese Bibel von den Juden ins Griechische übersetzt wurde, die damalige Weltsprache, das damalige Englisch. Weil die Zeiten sich geändert hatten. Und die haben damals gesagt, das Wichtigste sind nicht die Antworten oder das am Schluss, das, wir müssen das irgendwie umstellen, wir warten auf den Kommenden. Und deshalb haben sie die Propheten zerlegt, die früheren Propheten haben sie an ihrer Stelle gelassen und die Prophetenbücher, die Schriftpropheten haben sie ganz ans Ende gestellt, weil diese Prophetenbücher, diese Hoffnung auf den Kommenden groß ausmalen. Und das allerletzte Buch dieser Propheten, Maleachi, spricht davon, dass Gott kommen wird, endgültig kommt, aber dass er einen Vorläufer vor sich her schickt, den sogenannten Propheten Elia. Der wird wiederkommen, wird den Weg bereiten für Gott, für das endgültige, definitive Kommen Gottes. Damit endet jetzt das Alte Testament und das Neue setzt mit diesem Elia ein. Im Neuen Testament heißt er nicht Elia, sondern Johannes der Vorläufer. Oder Johannes der Täufer. Deshalb steht er so zentral im Neuen Testament, weil diese Geschichte hier dann aufgenommen wird. Aber das ist, wie gesagt, schon in der griechischen Übersetzung der jüdischen Bibel alles vorbereitet. Und dann gibt sich durch diese Umstellung, ergibt sich einiges. Man hat dann gesagt, okay, hier haben wir im Wesentlichen Geschichtsbücher, die erzählen, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Und dann nehmen wir jetzt noch ein paar andere Bücher dazu, die unter den Schriften standen. Die Chronikbücher, Esra, Nehemia, auch ein paar Erzählungen nehmen wir damit rein. Und dann dünnen wir den Rest auch noch aus. Wir nehmen Daniel zu den Propheten runter und die Klagelieder stellen wir zu Jeremia, weil Jeremia diese Situation erlebt hat, auf die Klagelieder antworten, die Zerstörung Jerusalems. Und übrig bleibt jetzt nicht mehr die Schriften, sondern Bücher der Poesie und Weisheit, die stehen jetzt in unseren christlichen Bibeln da mittendrin. Gut, damit bin ich ans Ende gekommen, diese Geschichte Gottes mit uns. Wir sind Teil dieser Geschichte, denn der Vorläufer ist gekommen, der Messias ist gekommen und er kommt nochmal. Und wir sind mittendrin in dieser Geschichte. Und für diejenigen, die das gerne nochmal, das überspringe ich jetzt, die das nochmal nachlesen wollen, hier könnt ihr die Folien, wo all das drauf ist, was hierhin projiziert worden ist, nochmal anschauen, nachlesen. Vielen Dank.